SWR 2 Zeitgenossen.
Mein Gast heute, Gabriel Zuchtriegel, klassischer Archäologe aus Weingarten in Oberschwaben und seit rund 2 Jahren Superdirektor des archäologischen Welterbes Pompeji in Italien, der vielleicht bekanntesten Ausgrabungsstätte der Welt. Herr Zuchtriegel, ich freue mich, dass Sie da sind. Willkommen bei den Zeitgenossen.
Hallo zusammen.
Ein Posten, von dem jeder Archäologin, jeder Archäologe nachts träumt. Als damals die Zusage kam, hat sich das angefühlt, als seien Sie Papst geworden oder Präsident der Vereinigten Staaten, haben Sie in einem Interview mal gesagt, Herr Zuchtriegel. Wie geht's Ihnen heute, 2 Jahre später, für Sie immer noch der Traumjob schlechthin?
Ich habe eigentlich nie davon geträumt, muss ich sagen. Es war sozusagen so fern und ich habe mich immer sehr für Forschung interessiert, Lehre, kam so auch nach Italien übrigens. Es war eigentlich gar nicht geplant, dass wir da so lange bleiben. Also meine Familie und ich, sollte eigentlich nur für 2 Jahre sein. Es war 2012, sind wir immer noch da. Aber ich muss sagen, nach 2 Jahren ist es immer noch ein großartiges Gefühl und es lässt auch nicht nach, diese Begeisterung. Also wenn ich abends aus dem Büro komme, bin ich immer noch fasziniert von dem Ort oder wenn ich auf die Baustelle gehe und auf die Ausgrabungsstätte. Es hat nichts verloren von dieser Faszination.
Pompeji kommt gefühlt gleich nach dem Kolosseum in Rom.
Moment,
was die Bekanntheit
danach
angeht oder vielleicht auch davor. Auf alle Fälle kommt es in jedem Schulbuch vor. Sie, Herr Zuchtriegel, sind für all das verantwortlich. Ist das jetzt einfach nur wunderbar oder manchmal auch eine Last?
Ist manchmal schon eine drückende Verantwortung auch, manche schlaflose Nacht. Und das ist aber auch ein bisschen das Faszinierende. Also die Ausgrabungen in Pompeji gehen ja schon sehr lange. Seit 1748, also über 2,5 Jahrhunderte Forschung, Restaurierung, auch Öffnung fürs Publikum. Und wir sind uns alle, die wir dort arbeiten, schon bewusst, wir haben jetzt ein paar Jahre, wo wir an dieser großen Geschichte mitschreiben und wir werden auch dann danach beurteilt werden, wie wir das schaffen.
Sie werden beurteilt worden, Sie sind ja auch schon beurteilt worden, man könnte auch sagen verurteilt worden von einigen Kreisen. Sie sind 41 Jahre alt, das ist ja eher jung für diesen Job. Das wurde Ihnen auch vorgeworfen, als Sie berufen wurden. Zu jung, zu unerfahren, manchen vielleicht auch zu deutsch. Treibt Sie das noch immer um oder haben sich da die Wogen geglättet? Damit können Sie gut leben inzwischen.
Ja, ich bin jetzt eigentlich Deutsch-Italiener. Ich habe auch die italienische Staatsbürgerschaft, aber natürlich werde ich schon so wahrgenommen als jemand, der von außen kommt. Jetzt nicht nur wegen der Nationalität, auch wegen dem Alter. Das ist auch so ein bisschen eine neue Generation. Und dann auch wegen einem Ansatz, den ich sicher auch mit älteren Kollegen und Kolleginnen gemeinsam habe, aber es ist jetzt schon so eine neue Phase in Italien, dass natürlich Denkmalschutz ist wichtig, Erhaltung, Forschung, aber auch die Frage, wie kann man das einem globalen Publikum vermitteln? Was können wir da für neue Wege finden, um das nach wie vor aktuell und spannend zu machen?
Also die Antike nicht wegsperren, sondern ganz im Gegenteil, sie fürs Publikum öffnen. Sie haben dazu ein wunderbares Buch geschrieben. Über das kommen wir gleich, aber ich will vorher noch kurz ein paar Fakten zu Ihnen haben. Sie sind verheiratet, haben 2 Kinder. Wo leben Sie?
Wir leben tatsächlich noch in der Nähe von Paestum, wo ich vorher tätig war, bevor ich nach Pompeji ging. Das ist also eine griechische Kolonie mit ganz wunderschönen alten Tempeln. Ja, im Land. Italien ist ja wunderschön, Berge, Meer, alles ganz eng zusammen. Und ja, von daher fühlen wir uns da sehr wohl.
Der berühmteste Vulkanausbruch der Geschichte fand im Jahr 79 nach Christus statt, seit rund 250 Jahren, Sie haben es eben gesagt, wird die antike Stadt Pompeji so Stück für Stück freigelegt. Immer wieder liest man auch von neuen Funden, zum Beispiel von einem Grab, das gefunden wird, oder zuletzt einem Prunkwagen, der vielleicht für Hochzeiten verwendet wurde. Wie erforscht ist denn eigentlich die antike Stadt Pompeji inzwischen? Also ich frage deswegen, weil mir ist bei der Vorbereitung zu dieser Sendung begegnet, es gibt immer noch viele Unklarheiten. Angeblich lässt sich ja bis heute nicht mal die genaue Einwohnerzahl von damals rekonstruiert, stimmt das?
Ja, also ich habe neulich einen Artikel dazu veröffentlicht und hoffe, dass es jetzt etwas klarer ist, aber zur Einwohnerzahl. Aber ja, generell, es ist oft so, erstaunt mich oft, dass die Leute denken, fragen auch, gibt es denn überhaupt noch was auszugraben in Pompeji und anderswo? Es gibt also anscheinend die Vorstellung, dass wir schon ganz viel haben. In Wirklichkeit ist es gar nicht so. Es gibt noch wahnsinnig viel auszugraben, einfach an Fläche in Pompeji. 1/3 der Stadt ist also noch gar nicht ans Licht gebracht. Aber vor allem verstehen wir auch immer mehr das, was schon ausgegraben ist, durch neue Techniken, durch neue Methoden. Und insofern gibt es noch wahnsinnig viel zu tun in der Archäologie. Schönes Beispiel ist, was auch ein bisschen im Buch vorkommt, so ein antike Garküchen, Streetfood-artig. Ja, das war also in Pompeji, viele der einfachen Leute hatten ja keine Küche und auch kein Bad. Die wohnten irgendwie in ein, zwei Zimmerwohnungen und haben da auch gearbeitet, also in ganz, ganz prekären Verhältnissen teilweise auch. Und wer sich's leisten konnte, der ging dann zu so einem Streetfood, zu so einer Küche und konnte sich dann Teller Suppe oder Eintopf holen. Es gab ja keinen Platz zum Verzehr dort. Man nahm das dann mit auf die Straße oder nach Hause. Und von denen gibt es über 80 in Pompeji. Und jetzt wurde aber vor wenigen Jahren eins ausgegraben, wurde jetzt auch schon restauriert und dem Publikum vorgestellt. Und natürlich haben wir durch diese Ausgrabung mit chemischen Analysen an den Amphoren und Kochtöpfen, was die genau enthalten haben und so weiter, natürlich nochmal einen ganz neuen Blick auf die 79 anderen, die schon lang bekannt sind, erhalten. Insofern ist Ausgrabung auch immer ein neuer Blick auf das, was wir schon kennen.
Also man geht durch diese antike Stadt und ist gleichzeitig im Heute, wenn man auf so ein Fastfood-Restaurant stößt. Zu Ihrem Buch Vom Zauber des Untergangs, was Pompeji über uns erzählt. Da sind ja jetzt zwei Fragen im Grunde genommen angesprochen. Vielleicht beginnen wir mit der ersten. Was macht denn für Sie persönlich den Zauber aus?
Ja, der Zauber ist irgendwie verbunden mit dem Untergang und der Katastrophe. Und das ist so eine Ambivalenz, die man eigentlich in Pompeji schon immer spürt. Natürlich bauen wir so eine Distanz auf, wenn wir wissenschaftlich damit arbeiten, das irgendwie analysieren, dokumentieren, erhalten und so. Aber trotzdem, diese Grundspannung bleibt immer da. Und Goethe hat es eigentlich schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, selten hat ein so schreckliches Ereignis den Nachkommen so viel Freude bereitet. Also die Frage, darf man sich darüber überhaupt freuen? Das ist ja für die Archäologie eine ungeheure Fundgrube an Informationen. Das ist wirklich einzigartig. Also ohne Pompeji hätten wir tatsächlich ein weniger reiches, anderes Bild der Antike. Auf der anderen Seite ist die Katastrophe, die schreckliche Katastrophe, bei der viele Menschen den Tod gefunden haben. Also bisher wurden in 2,5 Jahrhunderten etwa 1300 Opfer gefunden des Vesuvausbruchs, ist natürlich irgendwie allgegenwärtig. Und ja, gerade die letzten Tage, es werden ja immer noch Opfer gefunden. Und wir haben dann darüber gesprochen mit Kolleginnen und Kollegen auf der Ausgrabung und dann fiel dieser Satz, der mir so ein bisschen nachgegangen ist, das sind wir eigentlich. Also diese Menschen, die wir da untersuchen und ausgraben und analysieren und die Knochen bestimmen und Geschlecht und möglicherweise Krankheiten, die hatten und so, eigentlich sind das wir und das, dann bricht diese Distanz plötzlich zusammen und man merkt, wie erschütternd das auch ist, ja.
Pompeji ist Forschungsstätte, haben Sie ja vorhin schon gesagt, klar, Sie sind der Direktor. Vor allem ist Pompeji aber Touristenmagnet. Jedes Jahr kommen, ja wie viele eigentlich? 3-4 Millionen habe ich glaube ich gelesen.
Also 2019, das war so ein Rekordjahr, da waren es knapp 4 Millionen. Jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres haben wir schon die Zahlen von 2019 für diese Monate überschritten. Also es sieht danach aus, als ob es noch mehr steigen könnte. Und wir bereiten uns auch gerade darauf vor, dass wir das irgendwie managen dann auch natürlich.
Ja, Stichwort managen. Also wenn da neue Rekorde erzielt werden, angepeilt werden, gelingt Ihnen das bei dem täglichen Rummel denn überhaupt noch die Magie, den Zauber des Ortes zu spüren?
Ja, also es gab Kollegen in der Vergangenheit, die gesagt haben, ach Pompeji, am besten wäre es, man sperrt es zu für die Leute und dann kann man da in Ruhe forschen und das Denkmal auch besser halten. Ich finde das total Quatsch, im Gegenteil. Ich fand es sehr traurig, während der Pandemie durch Pompeji zu laufen und man ist ganz allein. Und insofern, ich finde die Magie, der wird da nichts genommen. Ich finde es auch schön, Pompeji so wird wiederbelebt, also es sind viele Menschen da und auch aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und treffen irgendwie auf die antike Stadt, aber auch irgendwie aufeinander.
Jetzt haben wir diese Bilder natürlich alle im Kopf. Intakte Straßen, viele erhaltene Häuser. Im Theater finden noch heute Aufführungen statt. Malereien, Fresken, die vom prallen Leben in der Stadt erzählen. Und wer die gipsernen Torsi der menschlichen Körper sieht, kann sogar das Grauen des Untergangs vor 2000 Jahren nacherleben. Man wird ja gewissermaßen in die Antike zurückgebeamt. Und eigentlich macht es Pompeji einem ja leicht, Herr Zuchtriegel, den Zauber des Orts zu entdecken. Aber man merkt das Ihrem Buch an, dass es auch mit einem gewissen Zorn geschrieben ist, darüber, dass der Zauber von Pompeji bei vielen Besuchern eben nicht ankommt, vielleicht sogar bei den meisten. Welche Erfahrungen machen Sie denn da?
Also Zorn eigentlich gar nicht, sondern einfach, ich spreche ja öfter mit Besuchern, wenn ich so durch die Städte gehe, wird auch oft angesprochen, muss ich sagen. Also die sehen, ich bin irgendwie anders angezogen, laufe da mit Krawatte rum, ich werde kein Tourist sein. Und dann fragen die mich oft nach dem Weg oder nach, was man noch so anschauen kann. Das finde ich immer sehr interessant, was die Leute so für Erwartungen auch mitbringen und wo sie auch Probleme haben. Und ja, es geht einfach darum, ich denke, was ich sehe, dass viele kommen eigentlich mit so einer Art, das muss man mal gesehen haben. Pompeji und Florenz oder so oder Paris. Ja, es gibt so Orte, denkt man, das muss man einfach gesehen haben. Und dann kommen sie dahin und denken, jetzt muss mir doch irgendjemand erklären, warum, was ist da eigentlich so wichtig. Und da, finde ich, machen wir Archäologen und Archäologinnen nicht so eine tolle Arbeit. Wir sind dann schnell dabei, irgendwie Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, die vier pompeianische Wandmalereistile und wann genau das zerstört wurde und so weiter. Und oft fehlt aber eigentlich erstmal so der emotionale Zugang, dass überhaupt erstmal ein Interesse wirklich entsteht. Und man merkt es natürlich vor allem bei Kindern, die sind ja gnadenlos ehrlich und das ist wunderschön. Ich habe auch als Führer gearbeitet, während im Studium. Also wenn du da nicht irgendwie die packst, dann hast du die in 5 Sekunden verloren. So eine Kindergruppe, ja. Mhm. Und da war einfach die Idee, ein Buch zu schreiben, was natürlich irgendwie Pompeji erklärt, das Äußere, also die Geschichte, auch die Geschichte der Ausgrabung, wie sich das alles verändert, was uns überhaupt als Gesellschaft interessiert, aber dann auch zu gucken, wie können wir uns dafür öffnen irgendwie? Wie können wir uns berühren lassen davon und darin eine Bedeutung finden? Und das geht eben nur, wenn man sich auch selber die Zeit lässt und den Raum, das Ganze mal auf sich wirken zu lassen und zu sagen, okay, das ist ja schön, die Fakten und alles, aber wie wirkt das jetzt eigentlich auf mich? Wie tritt es in Resonanz mit meinen eigenen Erfahrungen, Gefühlen, Geschichten?
Also Fakten ja, aber das kann natürlich nicht alles sein. Sie haben eben gesagt, man braucht eine emotionale Bindung zu diesem Ort, Pompeji, als spirituelles Erlebnis, schreiben Sie in Ihrem Buch. Sowas kann natürlich nur jemand sagen, der so ein Erlebnis selbst mal gehabt hat. Fällt Ihnen da spontan ein Beispiel ein?
Ja, ich möchte noch was sagen zu dem Thema Emotion. Natürlich, Wissenschaft versucht objektiv zu sein. Und das sollte man auch nicht vergessen. Wir versuchen natürlich möglichst genau das zu rekonstruieren, was da so passierte. Aber gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass die Archäologie als Fach natürlich entsteht aus so einem Emotion, aus einer Emotion, einem Antrieb, einem Motor, irgendwas auch zu verändern. Ja, die Archäologie ist erstmal was sehr Revolutionäres im 18. Jahrhundert. Pompeji wird entdeckt, überall kommen diese oft erotisch aufgeladenen Mythenbilder hervor. Die Leute waren tatsächlich geschockt damals. Und es war eine Zeit, in der man irgendwie, die Männer trugen Perücken und Kniestrümpfe, die Frauen waren eingeschnürt in enge Korsetts und Kleider und konnten nicht richtig atmen, fielen manchmal deswegen in Ohnmacht. Und das war also ein Gegenmodell tatsächlich, ja, dieser andere Umgang mit dem eigenen Körper und so. Und ich finde, diese Energie, die ging danach ein bisschen verloren in der Archäologie. Und das Buch ist so ein Versuch zu sagen, das kann auch Archäologie sein. Und man soll das nicht vergessen, dieses Emotionale und ja, spirituell im weitesten Sinn natürlich auch, wenn wir uns auseinandersetzen mit dem Tod, mit der Endlichkeit, was ja in Pompeji schon allgegenwärtig ist, dann kommt man natürlich auch wieder auf das Thema zurück, ja eigentlich, wir sind ja alle endlich. Und die Pompeianer wurden total überrascht vom Vesuvausbruch. Heute könnte man das ein bisschen, Gott sei Dank, ein bisschen besser voraussagen. Aber damals, es wusste ja niemand, dass das ein Vulkan ist. Mhm. Das war, also die Leute wussten auch, als es losging, gar nicht, was da eigentlich passiert. Plinius, der antike Historiker, schreibt, manche dachten, das Ende der Welt ist angebrochen. Mhm. Ja. Und von daher diese Endlichkeit des Lebens, also das ist ja auch irgendwie ein spirituelles Thema und gleichzeitig daraus irgendwie Mut und Lebensfreude auch zu schöpfen, zu sagen, wir müssen das jetzt genießen. Das ist so auch ein Thema, was in der Antike schon nicht nur im Christentum, was ja eine neue spirituelle Richtung war, sondern auch in der römischen Kultur sehr präsent war. Und in Pompeji gibt es also auch zum Beispiel das Thema der Skelette, ja, dass Skelette irgendwie Thema von Kunst werden. Dass man sich also sagt, irgendwie, das hat so was Barockes, ja. Also gedenke des Todes und carpe diem, genieße den Tag, solange du kannst.
Schöner Gedanke. Auch nachvollziehbar. Sie gehen ja sogar in Ihren Gedankenspielen noch weiter. Und da bin ich hellhörig geworden, als ich das gelesen habe. Wenn Sie schreiben, man darf ruhig auch mal spekulieren, was an diesem oder an jenem Ort, eben in Pompeji zum Beispiel, mal passiert sein mag. Archäologie und Fantasie. Verträgt sich das? Ich kann mir vorstellen, oh, jetzt schütteln einige Archäologen aber den Kopf, sagen, Herr Zuchtriegel, das geht aber nur wirklich nicht.
Ja, ich hab's. Ja. Ich habe es versucht, in dem Buch deutlich zu machen, vor allem an einem Beispiel, und das ist der Mysterienfries, also eine Malerei in einer Villa außerhalb Pompejis, ganz toll. Und man steht davor und denkt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das 2000 Jahre alt ist. Also ganz kräftige Farben und auch Bilder sind so Frauen dargestellt in verschiedenen Stadien eines Rituals. Und da habe ich versucht, mal zu zeigen, es gibt ganz unterschiedliche Lesarten dieses Frieses. Also die Archäologen sind sich keineswegs einig, was das dargestellt ist, was das eigentlich bedeutet. Manche glauben, es sind eben Mysterien, also geheime Rituale, für Außenstehende geheim zu haltende Rituale. Andere meinen, das ist alles Humbug, das ist eigentlich eine ganz einfach allegorische, lebensfrohe Darstellung, hat mit dem Thema Hochzeit zu tun. Und ja, was jetzt? Also das ist ja seit über 100 Jahren bekannt, dieser Fries. Sind wir heute noch nicht in der Lage, uns zu einigen? Nee, sind wir nicht, weil es eben verschiedene Ansätze gibt und beide haben Argumente für und gegen sich. Und ich finde das interessant. Ich finde, man sollte das vor den Nicht-Archäologen, vor den sogenannten Laien nicht verbergen, sondern sagen, ja, wir haben diese Diskussion. Was denkt ihr? Ja, wenn wir jetzt die Argumente mal auf den Tisch legen, was überzeugt euch mehr? Und die Antwort bleibt dann tatsächlich offen im Buch und ja, jeder kann sich mal überlegen, wie er mit diesen Argumenten umgehen würde.
Also man darf spekulieren, man darf auch mal unterschiedliche Perspektiven einbringen. Dass ein Ort wie Pompeji die Seele ansprechen kann, wird den Studentinnen und Studenten an den Unis heute aber eher ausgetrieben, sagen Sie. Das ist nun ziemlich deutliche Kritik an Ihrer eigenen Disziplin, oder?
Ausgetrieben habe ich aber nicht gesagt.
Habe ich nicht geschrieben?
Ich habe gesagt, es ist dann natürlich keine Rede davon. Ja, man kommt dahin und als junger Mensch und dann geht's ganz knallhart los mit natürlich, das ist ja auch das Grund, das Handwerkszeug, das Berühmte, ne? Dass man irgendwie die an den Rändern der Amphoren erkennt man, wann sie genau hergestellt wurden und wo. Und ja, dann gibt es also, oder an den Locken und an den Haarlocken der römischen Kaiserporträts kann man also feststellen, welcher Typus das ist und so. Das wird also sehr technisch dann. Und dann geht oft dieses, ja, warum machen wir das eigentlich? Ja, was interessiert uns als Individuen und als Gesellschaft daran? Geht dann oft verloren. Und das hat mich schon als Student, muss ich sagen, in Berlin an der Humboldt-Uni irgendwie erstaunen lassen, dass so wenig davon die Rede ist, auch unter Fachkolleginnen und Kollegen, obwohl es doch uns eigentlich unser aller Motor ist. Ich habe schon gemerkt, die Professoren, die da irgendwie ein Seminar über Transportamphoren machen, die haben schon eine Begeisterung, aber das kam nicht so richtig rüber. Mhm. Ja, und das blieb so ein bisschen im Verborgenen und im Buch versuche ich eben die Motorhaube mal aufzumachen, zu gucken, was steckt da eigentlich drunter für einen Antrieb.
Und was erzählt Pompeji jetzt über uns heute? Die Frage haben Sie eigentlich schon ganz gut beantwortet, glaube ich eben. Ne? Also Endlichkeit erfahren, daraus den Schluss ziehen.
Ja, es erzählt uns natürlich sehr viel über die Antike, aber es erzählt auch über uns sehr viel. Und zwar sowohl auf kollektiver Ebene, und das kann man schön sehen, das Buch ist ja auch so ein bisschen, sind vier Kapitel, es geht um verschiedene Aspekte, von der Kunst zum Ritus, zur Sozialgeschichte, zur Gräberarchäologie. Es ist ja auch so ein bisschen eine Geschichte der Archäologie. Archäologie fängt an als Kunstgeschichte eigentlich hauptsächlich. Das andere fanden die überhaupt nicht interessant, das ganze Alltagsleben und so. Und warum ändert sich das so radikal? Ja, die Fragen, die wir an die Vergangenheit stellen, und die Antwort ist natürlich, weil sich die Gegenwart ändert. Also es sagt auch immer etwas über die eigene Gegenwart und so auch über den Einzelnen, der mit Pompeji sich irgendwie auseinandersetzt, sei es als Archäologe, Archäologin, aber auch als Besucherin, Besucher. Ja? Wenn Sie hingehen, haben Sie vielleicht ganz andere Eindrücke als ich. Und das ist keineswegs uninteressant, nur weil sie vielleicht weniger Vorwissen haben, würde ich jetzt mal unterstellen, sondern das können auch ganz interessante Einblicke sein.
Sagt Gabriel Zuchtriegel, Superdirettore der archäologischen Welterbestätte Pompeji, heute mein Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Herr Zuchtriegel, jetzt wieder ein paar Fakten, Eckdaten, Eindeutigkeiten, das, was der Archäologe so gemeinhin liebt. Sie sind 1981 in Weingarten in Oberschwaben geboren. Die Archäologie war Ihnen aber nicht in die Wiege gelegt, oder? Viel eher die Musik.
Ja, also mein Vater war Musiker, Künstler, und von daher war das sehr präsent in der Familie. Ich habe dann später auch irgendwie, im Buch kommt so ein bisschen durch, dass ja irgendwie alles zusammenhängt auch, ja. Und das natürlich, man kann jetzt zum Beispiel gucken, 18. Jahrhundert, Wiederentdeckung Pompejis, was passiert da eigentlich in der Musik und wie hängt das geistes- und ideengeschichtlich alles zusammen und so. Ja, aber die Archäologie war für mich eigentlich auch gar nicht so dieses Kunstgeschichtliche, sondern ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, da im ländlichen Oberschwaben, und es war einfach ja auch so ein altes Bauernhaus, das ist auch Archäologie irgendwie. Man geht da rein und es ist ja nicht nur Architektur, sondern es ist auch ein Modell des Zusammenlebens. Menschen, Tiere, alle unter einem Dach. Wo ist die Küche, wie schläft man und so, das steckt also eigentlich eine ganze Welt drin, und das hat mich immer interessiert an der Archäologie.
Ich ahne, wovon Sie reden, vom Bauernhausmuseum in Wolfegg im Kreis Ravensburg, richtig?
Auch.
Habe ich irgendwo gelesen.
Da war ich mal, ja, das hat irgendwie, hatte mich so eine Schwelle, irgendwie. Das war so ein Erlebnis, was mich auch zur Archäologie gebracht hat, obwohl es gar nichts mit den antiken Römern zu tun hat, aber da sind eben so antike Bauernhäuser aus aller Welt wieder aufgebaut, original. Und da war eine Schwelle aus Holz, die war total abgetreten. Und die Vorstellung, ne, wie viele Menschen da drüber gingen und was die in dem Moment irgendwie beschäftigt waren im Kopf oder auch mit den Händen. Das schafft so eine Nähe auf der einen Seite, ja, dass man auch, es gibt natürlich Texte, die darüber sprechen, aber die sind ja immer aus einer bestimmten Perspektive verfasst, und dann sich diese materielle Welt, die materiellen Hinterlassenschaften anzuschauen und zu gucken, wie passt das auch mit den Texten überhaupt zusammen. Ja, und das war eine große Faszination.
Sie haben in Berlin studiert und abgeschlossen mit einer Studie über Kanalisation und Toilettensysteme in antiken griechischen Städten. Das nennt man dann wohl Alltagsgeschichte. Und ich lese
also
von Ihnen...
Also alltäglicher als so geht es
ja
nicht.
Ja, das stimmt. Und ich lese, das war auch ein Stück weit ein Protest gegen das universitäre Establishment. Wie soll man denn das verstehen?
Ich habe es im Rückblick so dann mir erklärt. Also wir haben ja so ein Bild der klassischen Antike oft, das so idealisiert wird. Ja, der marmorweiße Tempel, die Statuen, oft waren die übrigens bemalt. Also sie waren gar nicht so knallweiß. Und es ist oft von den Wurzeln natürlich die Rede und die Wissenschaft und Demokratie und Mathematik, wo das alles herkommt, sind ja oft tatsächlich griechische und lateinische Begriffe. Und mir das vorzustellen im Grunde als eine ganz archaische und auch chaotische Welt, das Thema war, lange gab es eben überhaupt keine Latrinen und Abwassersysteme, sondern die Straße war der Müllberg und das Abwassersystem. Und Athen im 5. Jahrhundert war eine strotzte von Unrat und Gestank. Und es gab dann schon so Inseln, wo es die rein und wohl riechend gehalten wurden. Und das waren übrigens die Heiligtümer. Ganz interessant, dass das also religiös fundiert war, diese Grenze zwischen Verschmutzung und Reinhaltung. Und das fand ich sehr interessant und weil es auch so ein bisschen die Ideen auf den Kopf gestellt hat, die man sich vielleicht gemeinhin so macht. Und es kam dann auch etwas erboste Reaktionen von manchen Professoren, die das nicht so gern hören wollten. Ja, die sagen, also die wollten da nicht so drauf eingehen.
Was muss man eigentlich so als Archäologe für ein Typ sein? Wie würden Sie sich beschreiben? Also auf jeden Fall sehr geduldig, stelle ich mir vor, sehr ausbalanciert. Man hat ja so die Bilder vor Augen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die monatelang mit Messerchen und Pinsel eine Tonscherbe freilegen. Wie passen Sie da rein?
Also das stimmt schon. Das gibt schon diesen Aspekt. Man braucht so ein bisschen Durchhaltevermögen, auch weil, wenn man an der Uni anfing, zumindest war es in meiner Zeit so, man wird also von Anfang an damit bombardiert, dass man eigentlich keine Zukunft hat. Ja, das ist sehr schwierig. Also viele arbeiten dann tatsächlich in anderen Bereichen, weil es natürlich die Archäologie ein relativ kleiner Sektor ist und es gibt nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten. Also Uni, Denkmalschutz, Denkmalämter, Museen, dann gibt es noch so einen privaten Bereich, aber das war es dann auch schon. Und also da muss man schon ein dickes Fell haben, sonst wird man einfach knallhart so entmutigt. Und dann gehört aber, glaube ich, auch dazu so ein Drang raus in die Welt. Man muss oft umziehen. Ja, wir haben viele Umzüge hinter uns. Man muss irgendwie Sprachen lernen, nicht nur die alten, sondern man muss ja auch in den Ländern, wo man forscht, in Griechenland, Italien, Türkei, Ägypten, da muss man natürlich nicht nur Altägyptisch, sondern die Ägyptologen lernen dann oft auch Arabisch, um halt mit der zeitgenössischen Welt irgendwie zu kommunizieren. Und ja, also man muss so eine Offenheit schon haben.
Also in Berlin studiert, in Bonn, glaube ich, promoviert, aber da waren Sie schon in Italien unterwegs. Also im Grunde genommen, Ihr gesamtes berufliches Leben spielt eigentlich in Italien, in Süditalien, ne? Latium, Basilicata, Kampanien. Sie haben ja, sagten Sie vorhin, auch inzwischen die italienische Staatsbürgerschaft. Wie verbunden fühlen Sie sich dem heutigen Italien?
Ja, sehr verbunden. Also einerseits durch die Archäologie natürlich, das ist ja schon, also Römer, wo kommt's her? Aus Rom und Italien, Pompeji und so, das ist natürlich für uns, für diese Sparte extrem wichtig. Und dann aber auch irgendwie jenseits der Archäologie fand ich immer interessant. Das hat mich sofort fasziniert, als ich das erste Mal in Rom war, mit der Schule damals, im Gymnasium. Die Gerüche, die Sprache, ja, der Klang der Sprache, die Geräusche, diese Städte, die auch, wo das Alte direkt unterm Neuen und man lebt irgendwie zwischen, ja, das antike Pompeius-Theater in Rom ist nicht mehr da, aber die Häuser, die mittelalterlichen Häuser, bilden genau diese Form nach. Also diese Kontinuität, man geht quasi in Keller und geht eine Epoche tiefer. Da ist dann irgendwie vom Mittelalter in die Antike. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend als Gesamterlebnis irgendwie und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und ja,
und jetzt wohne ich da. Und jetzt wohnen Sie da. Und 2015 war da ein sehr einschneidendes Jahr, nicht nur für Sie, ein einschneidendes Jahr in der italienischen Kulturpolitik. Für bestimmte herausragende Jobs wurden erstmals auch Bewerbungen aus dem Ausland angenommen. Das hatte dann eben zur Folge, dass gleich ein kleines Grüppchen von Deutschen an die Spitze italienischer Kulturinstitutionen berufen worden sind. Eike Gebhardt, Cecilio Holberg in Florenz und Sie damals eben zum Direktor des Archäologischen Parks von Paestum, Velia in Kampanien. Sie haben damals für diesen Park in Paestum ein Gesamtkonzept entwickelt, das die Region mit einbezieht. Was war der Gedanke? Ich glaube, Public Archaeology ist so ein Stichwort, oder?
Genau, ja, es war einfach der, wie, traditionell in unserem Bereich, natürlich gucken wir im Museumswesen so auf unser Umfeld, ja. Aber wir tun es oft mit so einer Perspektive, was kann das Umfeld uns geben? Also die Lokalpolitik, die Unternehmen in der Region, die lokale Community, Vereine und so. Ja, was können die beitragen, spenden, irgendwie Veranstaltungen, dass sie uns irgendwie unterstützen? Und In Süditalien, das muss man schon wissen, in Italien gibt es ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle, wirtschaftlich, sozial. Im Süden gibt es viele Probleme. Ja, es ist ein wunderschöner Landstrich, ganz reich an Kultur, aber gerade im Umfeld von Pompeji zum Beispiel sind das schon Themen, also organisiertes Verbrechen, Stichwort Camorra, also Mafia, Gewalt, Jugendarbeitslosigkeit. Viele gehen weg und suchen irgendwo anders eine Zukunft, weil sie da keine Perspektive sehen. Und da macht dieser traditionelle Ansatz wenig Sinn. Und da muss man sich, glaube ich, eher fragen, was können wir als Museum, als archäologischer Park, den Menschen, dem Umland geben, dass wir irgendwie beitragen können zu einer Entwicklung. Mhm. Und gar nicht nur immer gucken, wer kann uns helfen. Mhm. Und finde ich extrem wichtig.
Machen wir es vielleicht konkret, ja? 2021 sind Sie nach Pompeji gegangen. Ihr erstes Projekt als neuer Direktor hat damals für Verwunderung gesorgt, bei manchen auch für Kopfschütteln. Sie haben Jugendliche aus der Region Theater spielen lassen. Ich glaube, ein Stück von Aristophanes, Die Vögel. Erzählen Sie mal.
Genau, das war natürlich jetzt was, wo man denkt, wieso, wir sind doch ein archäologischer Park, wieso machen wir Theater? Das ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Das stimmt natürlich auf eine Art. Das Ziel war aber auch gar nicht das Theaterstück an sich. Das Theater war ganz toll. Die sind dann auch auf Tour gegangen tatsächlich. Also es war wirklich ein künstlerisches Glanzleistung. Aber das Ziel war natürlich ein anderes. Erstmal das Ziel war, diese Jugendlichen aus diesem relativ problematischen Umfeld, aus ganz verschiedenen sozialen Schichten auch, also Entsprechung Hauptschule bis Gymnasium, zu Protagonisten zu machen. Die kommen eigentlich nicht nach Pompeji rein, außer sie werden quasi gezwungen von der Schule beim Ausflug. Die hatten keinerlei Bezug davon, die hatten noch nie von Aristophanes gehört. Die wollten auch meistens gar nicht wiederkommen nach den ersten Treffen und sind dann viele doch irgendwie wiedergekommen. Und das Ziel war tatsächlich, denen zu vermitteln, und zwar nicht durch Worthülsen, sondern durch eine konkrete Aktion. Ihr seid auch Pompeji, ihr seid Mitakteure im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie standen dann auf der Bühne, haben es ganz toll gemacht. Jetzt sind wir im zweiten Jahr und wir sind auch immer noch in Kontakt und die gucken sich jetzt Ausstellungen an und andere Theaterprojekte und so. Also die Lehrer sagen, sie haben sich sehr verändert, diese Schüler, zum Positiven. Es gibt viel konstruktiveres Miteinander. Und das waren jetzt 70. Da wohnen Tausende im Umland und da ist eine Riesenaufgabe. Das nächste Projekt, was ich jetzt anfangen möchte, ist mit noch jüngeren Kindern. Das waren also Jugendliche zwischen 14 und 17. Ich möchte jetzt mit Grundschulkindern irgendwie Gärtnern in Pompeji. Das ist jetzt, das haben wir jetzt angefangen.
Ja, dürfen die das denn da so zwischen den Steinen so rumgärtnern? Oder
ja, jeder kriegt
kommt dann gleich die Aufsicht.
Jeder kriegt seinen halben Quadratmeter, das ist so ein bisschen das Konzept. Und es ist natürlich, auch das ist sehr wichtig, die konkrete Mitarbeit. Man macht was, auch was Physisches. Aber gleichzeitig lernt man unheimlich viel. Pompeji in der Antike, es gab viele Gärten ja auch in der Stadt. Es waren nicht nur Ziergärten, sondern auch Weingärten. Und man hat da Bohnen und Äpfelbäume angepflanzt und so. Aber man lernt ja auch viel über die Geschichte Pompejis. Das war ja eine sehr agrarische Gesellschaft. Aber auch schon Formen früher Globalisierung. Also zum Beispiel in Pompeji wurde sehr viel Wein angebaut, der dann exportiert wurde ins ganze Mittelmeer.
SWR 2 Zeitgenossen. Mit Gregor Papsch am Mikrofon, mein Gast heute Gabriel Zuchtriegel, Archäologe, Direktor der Welterbestätte Pompeji in Italien. Reden wir noch über die Zukunft von Pompeji. Ganz kurz, wie viel der Fläche der antiken Stadt Pompeji ist eigentlich noch unter der Erde?
Circa ein Drittel. Also die antike Stadt, das sind etwa 66 Hektar. Und etwas mehr als 20 sind noch unausgegraben.
Okay, und zwischen Neuerschließung und Konservierung, was ist sinnvoll? Wo liegen die Herausforderungen für Sie?
Also ganz klar beim Erhalt. Das ist das Riesenthema in Pompeji, das auch die Großzahl unserer Ressourcen, unserer Zeit, unserer Sorgen, schlaflosen Nächte verzehrt. Aber wir versuchen es zu verbinden. Also wir graben auch neu aus tatsächlich. Aber dort eben, wo es sich vereinbaren lässt mit einer Verbesserung für den Denkmalschutz. Ein gutes Beispiel ist, es gibt ja eine Grenze eben zwischen unausgegrabenen und ausgegrabenen Bereichen. der unausgegrabene ist etwa 6 Meter höher vom Niveau her, also die ganzen Asche und Vulkansteinchen plus dann eben Erdreich. Und diese Grenze schafft viele Probleme, einfach durch das Wasser, das da abfließt und der Druck des Erdreiches auf die Gemäuer und so. Und deswegen versuchen wir da, wo diese Grenze sehr unregelmäßig verläuft, die, also sagen wir mal, so wie eine S-Form, ja, also so Kurven macht, dass man aus dem S ein I macht, dass es also relativ gerade verläuft. Und da graben wir dann schon auch größere Areale aus, um so eine Art Begradigung herbeizuführen. Aber dann hilft es uns eben auch bei der Instandhaltung. Und jede Ausgrabung schafft dann natürlich auch neue Probleme. Mhm. Denn das, was man ausgräbt, das muss man dann ja auch restaurieren und zugänglich machen und instandhalten.
Mhm. Stichwort Klimawandel, den spüren Sie schon ganz konkret? Wie sehr müssen Sie sich sorgen?
Sehr, ja. Wir können inzwischen tatsächlich nachweisen, dass es einen Einfluss hat auf die Erhaltung unserer Kulturgüter. Nicht nur in Pompeji, auch in anderen Städten und anderen Ländern auch. Und zwar gar nicht so sehr, man hört ja oft, der Meeresspiegel steigt und so. Was uns sehr zusetzt, ist das Zunehmen von extremen Wetterereignissen, weil dieser Wechsel, also Starkregen, dann wieder trocken, das setzt natürlich den antiken Strukturen sehr stark zu, das setzt sie unter Stress. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, wie können wir jetzt dem entgegenwirken? Und das ist in Pompeji sehr schwierig, weil es ja nicht nur ein Gebäude ist, ein Monument, sondern es sind über 10.000 Räume. Ja, es sind also, es ist ja eben fast eine ganze Stadt. Nicht alle sind überdacht. Viele haben Wandverputz, Freskenmalereien. Es ist sehr fragil. Und ja, wie geht man damit um? Ein Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderung ist sicherlich, dass man erstmal genau versteht, was passiert eigentlich. Ja, das ist gar nicht so einfach bei so einer Riesenfläche. Wir haben jetzt ein neues Projekt, wo wir mit digitaler Technik und Drohnenflügen und Sensoren jeden Monat so eine Art Check machen und sagen, okay, wo haben wir Veränderungen und versuchen das jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, dass uns das dabei hilft, das auszuwerten. Und erstmal genau zu verstehen, was passiert, um dann möglichst vorher einzugreifen, bevor dann irgendwelche Schäden entstehen.
Also Stichwort neue Technologien, das scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Können Sie mal so 2, 3 konkrete Beispiele nennen, damit das nicht so abstrakt bleibt?
Also ganz viel Wellen geschlagen hat
der Roboterhund.
Der Roboterhund, ja, der durch Pompeji lief, das hat nicht so eine konkrete Bedeutung, außer im Fall von... Es gibt so Tunnel, die von Raubgräbern gegraben werden, Gott sei Dank nicht in Pompeji, das ist ja ein richtiger Park mit Sicherheitsdienst und so. Aber drumherum gibt es noch die ganze antike Landschaft mit den Villen und Bauernhöfen, die da unter der Erde schlummern. Und manchmal kommt es leider zu Raubgrabungen, die natürlich nicht wie wir schön säuberlich von oben nach unten ausgraben, sondern die graben Tunnel. Und das ist sehr gefährlich, da reinzugehen. Und um das besser vermessen und dann eben wissenschaftlich aufarbeiten zu können, da helfen uns teilweise solche Roboter. Aber ein anderes Beispiel ist einfach Drohnenflüge, ja, digitale Archive, Sensoren aller Art und gar nicht mal so das Einzelne. Ja, man kann heute ja unheimlich viel machen. Man kann heute Daten erzeugen, da hätte man vor 10 Jahren nur von träumen können. Das Problem ist aber gar nicht die Daten an sich. Da gibt es keine Grenzen eigentlich, sondern das Problem ist, wie fügen wir das in ein System, in einen Prozess ein? Ja? Wie können wir einen Prozess definieren von der Datenerhebung dann auch zu konkreten Schritten? Und das ist viel schwieriger und das ist aber auch sehr faszinierend, weil es natürlich total viel auch mit Organisation und Menschenführung und Kommunikation zu tun hat.
Millionen von Menschen jedes Jahr, die sich vielleicht auch nicht immer an die Regeln halten, macht es das zusätzlich schwer, den Ort zu erhalten? Also es gibt ja auch Menschen, lerne ich aus Ihrem Buch, die nehmen gern mal was mit, nach Hause als Erinnerung, eine Scherbe, einen Stein, kratzen da ein bisschen Mörtel aus den Wänden oder wie auch immer. In Ihrem Buch erzählen Sie...
strafrechtlich verfolgbar.
Genau, Sie erzählen, dass da aber manchmal auch was zurückkommt, mitunter nach Jahren, wenn das schlechte Gewissen dann zu groß wird, ja?
Genau, es gibt irgendwie so eine Legende, die kursiert, dass auf diesen Dingen ein Fluch liegt. Und es ist interessant, dass viele, wenn sie dann was zurückschicken, manchmal nach Jahrzehnten, also wir kriegen heute Paketchen mit einem Steinchen oder was die vor, was weiß ich, 1970 war ich als Kind in Pompeji und dann habe ich irgendwann, ist mir klar geworden, dass durch diesen Fluch, von dem ich irgendwie gehört habe, wahrscheinlich einige Dinge schiefgelaufen sind in meinem Leben. Teils ganz berührende Sachen, schon von Krankheiten gelesen und Scheidung und schlimmen Dingen. Und dann irgendwie der Wunsch, das wieder gut zu machen. Und natürlich das Beste ist, man macht es gar nicht erst schlecht und lässt alles da, wo es ist. Ich glaube aber, dass insgesamt, natürlich kann man, gibt es solche Fälle, heute haben wir Gott sei Dank Videoüberwachung und so, also da können wir viel besser dem gegensteuern. Natürlich gibt es auch das, was man so auf Italienisch La pressione antropica nennt, also wenn ganz viele Menschen in ganz engen Räumen da täglich durchlaufen, das setzt natürlich den Fresken zu. Aber insgesamt würde ich jetzt aus meiner Erfahrung mal sagen, da wo Besucherinnen und Besucher hinkommen, das lässt sich generell besser erhalten. Jetzt könnte man lang darüber reden, wie so im Einzelnen das so ist. Ich möchte nur mal ein Beispiel sagen. Natürlich erstens, wir wissen, wir müssen diesen Ort präsentieren, Leuten aus aller Welt. Da strengen wir uns natürlich automatisch mehr an, dass das alles seine Ordnung hat. Und zweitens, die Besucherinnen und Besucher heute geben uns ja auch ganz viel Feedback. Und das ist nicht immer nur positiv. Da kommt auch Kritik. Soziale Medien, ne? Oder TripAdvisor. Also man kann ja heute überall seine Meinung loswerden und kundtun, wie war das? Und Sternchen verteilen und Bewertungen und so. Und für uns ist das tatsächlich auch eine Hilfe, dass wir sehen da, wo Schwierigkeiten bestehen und wo wir noch besser werden können. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja? Die Besucher werden jetzt quasi zu unseren Partnern, zu unseren Agenten auch in einer Art und Weise. Ja.
Schön. Ja. Also wenn ich Sie so erzählen höre, Herr Zuchtriegel, wenn ich es zusammenfassen sollte, müsste ja Ihr Buch eigentlich anders heißen, denke ich gerade. Nicht vom Zauber des Untergangs, sondern vom Zauber des Bewahrens. Das ist ja eigentlich so Ihr Hauptjob.
Ja, das Bewahren. Aber natürlich, wir sagen in der Restaurierungswissenschaft, die Zeit lässt sich ja nicht stoppen. Die Zeit ist gnadenlos. Wir können es nur maximal verlangsamen.
Pompeji, Welterbestätte, in den Erhalt fließt viel Leidenschaft und Geld. Aber der Ort ist gewissermaßen dauerbedroht. Der Vesuv schläft nur, sagen die Menschen rund um Neapel. Wir hatten vorhin die Frage, was ist bedeutsam, Herr Zuchtriegel? Denken Sie manchmal daran, dass irgendeines Tages alles vorbei sein kann?
Ja, auch das. Also wir sind in Kontakt mit dem, es gibt ja so eine Art Beobachtungsstation am Vesuv. Ist auch ganz interessant, mit den Vulkanologen zu sprechen. Die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf Pompeji auch und wir arbeiten da eng zusammen. Heute kann man es schon besser voraussagen. Es gibt auch so einen riesen Evakuierungsplan für die ganze Großregion. Da wohnen ja Millionen Leute in Neapel und Umland. Aber natürlich ist es schon irgendwie bedrückend, wenn man denkt, ja, wann bricht der Vesuv wieder aus? Das sind jetzt schon einige Jahre, seit er nicht mehr aus, Jahrzehnte, dass er nicht mehr ausgebrochen ist. Je länger er schlummert, desto mehr Energie staut sich an. Zum Vergleich, 79 nach Christus, der große Ausbruch, der Pompeji zerstört hat. Davor war der Vesuv also circa 300 Jahre nicht ausgebrochen. Also eine relativ lange Zeit. Und deswegen war das dann auch so ein gewaltiger Ausbruch.
Ich hatte vor Jahren mal ein Interview mit dem Archäologen Umberto Pappalardo von der Uni Neapel, auch er ein exzellenter Kenner von Pompeji. Und auf die Frage, was machen Sie, wenn der Vulkan wieder ausbricht und Ihr Lebenswerk bedroht, da sagte er, ich trinke mit meiner Frau einen Espresso auf unserem Balkon und freue mich an dem schönsten Schauspiel, das die Erde zu bieten hat. Und dann ist Schluss. Was werden Sie tun, Herr Zuchtriegel?
Ja, ich werde wahrscheinlich wie verrückt versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Aber wenn es tatsächlich zu einem großen Ausbruch kommt, wird natürlich Pompeji und das ganze Kulturerbe nur ein Problem sein. Denn es wohnen ja sehr viele Menschen auch da. Und ich glaube, das wäre eine richtige Endzeitstimmung und ganz schwierig.
Gabriel Zuchtriegel, herzlichen Dank für den Besuch bei den Zeitgenossen.
Danke euch.